Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 16. Juni 2026. Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Jetzt! Nach dieser Abstimmung, die wir so glorios verloren haben, ist die gloriose Zeit gekommen, den gloriosen Nebelspalter zu abonnieren. So tun das Bern einfach am meisten unterstützen. Wir tun es noch betonen. An dem Abstimmungssonntag haben wir absolute Rekordzahlen gehabt. Verdoppelung von der Reichweite. Also es gibt irrsinnig viele Leute, die das schätzen. Unsere Sicht auf Bern, unsere Sicht auf Bundesbern vor allem, unsere Sicht auf Bundesbeamte. Und wenn ihr das unterstützen wollt, dann doch abonnieren, das bringt etwas. Oder ihr könnt uns auch anders unterstützen, mit sogenannten Unterstützungsbeiträgen am Schluss der Shownotes sehen, damit ihr das machen könnt. Auch das hoch willkommen. Und ich kann euch garantieren, dass Bern einfach durch denen in Bundesbern, vor allem den Beamten, schaurig wie. Also wenn ihr euch ab und zu euch aufregt über Bundespolitik, könnt uns unterstützen. Das ist die beste Treibabfuhr, die es überhaupt gibt. Gut, gehen wir zu einem Thema, das auch gerade wieder reinpasst, nämlich eine Umfrage zu der EU. Das ist so die traditionelle Umfrage, die kommt jedes Jahr. Die Interpharma zahlt das. Das ist die Pharmaindustrie, die jetzt euch auch dazu gebracht hat, dass ihr Nein stimmt. Es ist die Pharmaindustrie, die ganz wenig Fachkräfte braucht, aber findet, 1,7 Millionen brauchen wir trotzdem in diesem Land. Nein, merkt euch das, die Interpharma, das ist ein Lobby. Es ist ein Euro-Turbo-Lobby. Man weiss nicht warum, aber Dominik, was sind die Ergebnisse?
Ja, aber die Umfrage ist sehr interessant. Würde heute abgestimmt über das Paket Schweiz-EU, würden 62% der Stimmberechtigten eher zustimmen oder bestimmt zustimmen, während 31% eher oder bestimmt ablehnen. Das ist doch ein deutliches Resultat. Das zeigt, dass eigentlich die Befürworter von diesem Paket im Moment ein bisschen im Schwung sind. Und wenn man reinschaut in die Umfrage, ist sehr detailliert. Man hat dort wirklich alle Argumente genauso abgefragt, wie sie der Bundesrat bringt, oder? Und das ist, wir haben uns ja immer aufgeregt, dass die Fragestellung eben nicht vollständig ist. Aber jetzt ist es eben interessant. Man fragt wirklich so ab, wie der Bundesrat das sozusagen behauptet. Und die Argumente kommen an. Ich gehe jetzt nicht in Detail, wie viel, aber die meisten Argumente, eben im Sinn von, ja, am Schluss entscheidet das Schiedsgericht oder eben wir brauchen das für den Marktzugang. Wir wissen und die Hörerinnen und Hörer von Bern einfach wissen, dass das so nicht stimmt. Am Schluss entscheidet der Gerichtshof von der EU und um den Marktzugang geht es nicht, sondern nur um die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen. Aber die Argumente, wie sie der Bundesrat bringt, kommen bei einer Mehrheit der Leute im Land an. Das zeigt, dass eigentlich Gegner ein bisschen im Hintertreffen sind, weil die Befürworter jetzt einen Teppich gelegt haben, einen kommunikativen, und die Gegner irgendwo durch das ein bisschen verschlafen haben und eigentlich dringend müssen ihre Sicht oder eben ihre Argumente, die sachlich richtig sind, ins Spiel bringen. Sonst kann man da, man sagt dem in den Abstimmungskämpfen, eine Prädisposition, also eine Art Voreingenommenheit schaffen, die am Schluss vielleicht einem Vertrag ins Ziel hilft.
Genau, und das ist vor allem wichtig natürlich für Kompass-Initiativen, für die Leute von der Kompass-Initiative, weil das ist ja auch eine Lehre aus dieser 10 Millionen Initiative. Man hat es geschafft, die Gegner haben es geschafft, das zu einer SVP-Initiative zu machen. Und dann hat man alle die Leute in der bürgerlichen Mitte, die aus welchen Gründen auch immer, ästhetischen, geschmacklichen Gründen, das Problem mit der SVP, hat man einfach automatisch auf der Seite und die Leute tun eigentlich fast besinnungslos denn so stimmen, wie man will. Und deshalb ist bei den Rahmenverträgen wirklich wichtig, dass die Gegnerschaft wirklich breit diversifiziert ist. Und das ist auch der Fall. Es gibt enorm viele Leute in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, auch in der Politik, die wirklich gegen die Rahmenverträge sind, weit, weit über die SVP raus. Aber Befürworter werden genau das gleiche Spiel wieder treiben. Also deshalb Aufforderung an die Kompass-Initiative, ihr müsst jetzt die Argumente bringen und die Argumente immer, immer bringen. Das Gleiche ist ja mit dem Plan B wegen der Zuwanderung. Es kommt dann irgendwo im Herbst, kommt dann mal eine Studie, ein Vorschlag von den Kompass-Leuten, super, aber einfach 5 Monate Sport, das bringt nichts mehr. Die hätte man müssen im Frühling parat haben. Und die Wissenschaftler, die arbeiten auch schneller, wenn man ihnen sagt, du, wir zahlen im Fall, wir zahlen. Also von dem her, das ist eine ganz wichtige Lehre aus dieser 10 Millionen Initiative. Gut. Was gibt es sonst noch zu sagen zu dieser Umfrage, die noch interessant wäre?
Ja, ich glaube wirklich, das ist die Hauptsache, ist damit gesagt, es ist sehr eine breit abgestützte Umfrage, sowohl Online-Interviews wie auch telefonische Interviews, weil, das hat der Studienleiter aus Biri von GFS richtig gesagt, oder es gibt sehr viele Leute, die halt bei Online-Umfragen nicht mitmachen. Gerade Leute, die über 70 sind, aber die gehen stimmen. Darum muss ich wirklich sagen, das ist sehr seriös und man hat wirklich breit auch gefragt, wie es aussieht. Und der Trend, oder vielleicht noch das, die erkennen, der Trend ist schon deutlich, dass man irgendwo durch die geopolitische Lage der Schweiz im Moment als schwierig erachtet und darum kein Risiko eingehen mit der Europäischen Union. Das ist wirklich das, was im Moment sehr gut funktioniert bei der Befürworterseite. Diese Argumente werden von einem grossen Teil der Befragten gestützt. Selbst es spielt eigentlich gar nicht so eine Rolle, wie in welcher Partei man ist oder wo man sich zugehörig fühlt. Man hat ein bisschen Angst vor der Situation, und darum neigt man dazu, halt die Krotte zu schlucken. Und die wird zwar, auch dort hat man die Argumente abgefragt, oder? Wie ist denn mit der Rechtsübernahme? Das ist nicht wahnsinnig beliebt, aber man ist offensichtlich, ist eine Mehrheit bereit, das zum Beispiel zu schlucken.
Genau, und man kann es eben auch übertreiben mit diesen geopolitischen Unsicherheiten, weil wenn man mal objektiv schaut, ja, wie schlimm ist es denn? Also wahrscheinlich wird die Ukraine sogar den Krieg gewinnen. Dann ist die Sicherheitslage auch wieder ein bisschen anders in Europa. Das Argument muss man kontern. Vielleicht noch ein anderer Punkt wegen der Pharmaindustrie, den ich vorher erwähnt habe. Das ist schon absurd. Die Pharmaindustrie ist der wichtigste Beitragszahler von der Economy Suisse. Und deshalb sage ich ja immer, die Pharmaindustrie ist wirklich politisch sehr, sehr entscheidend. Die gleiche Pharmaindustrie, die Beat Jans jetzt zu einem unglaublichen Sieg verholfen hat wegen diesen paar Fachkräften, die sie das Gefühl haben, sie finden nicht, was nicht stimmt. Sie haben ja ihre Grenzgänger und ihre Drittstaatenkontingente, ist gar kein Problem für die Pharma. Aber wegen dem haben sie jetzt den Linken, man muss es nämlich sagen, den Linken einen grossen Sieg gegeben. Sie werden es auch bei den Rahmenverträgen wieder machen. Die Linken sind die gleichen, die eure Medikamentenpreise wollen, in den Keller aber regulieren.
Schon
also, man muss sich schon fragen, warum das die Pharmaindustrie so arbeitet. Und zweitens, tut mir sehr leid, ich sage jetzt etwas Gefährliches. Die SVP muss sich auch langsam überlegen, ob es sich eigentlich lohnt, dass man den Wirtschaftsverbänden immer praktisch in allen Themen das Fussvolk gibt für liberale Lösungen. Und überall, ich meine, wenn wir auch das Parlament schauen, die einzige Partei, die sich die Wirtschaft wirklich verlassen kann, in allen anderen Fragen, wir reden nicht Europa, aber in allen anderen Fragen, ist die SVP. Es ist nicht die FDP, es ist sowieso nicht die Mitte. Und dass ausgerechnet die SVP ständig abgeschlachtet wird, von diesen Zauberlehrlingen an der Hegibachstrasse, also Economy Suisse, ist schon komisch. Und als SVP, jetzt kommt die gefährliche Vorstellung, können wir überlegen, ob man nicht die Medikamentenpreise auch könnte zum Thema machen. Der Trump will nämlich ums Verrecken, dass wir Medikamentenpreise ein bisschen verändern zugunsten der Amerikaner. Vielleicht muss die SVP da einfach mal sagen, du Pharma, wir machen nicht mit. Geht doch mit den Baselstädter Linken euer Problem lösen.
Mit dem Beat Jans?
Ja, der Beat Jans ist sicher der beste Unterstützer für euch, wenn es um Medikamentenpreise geht, wo viel wichtiger ist als die lächerlichen, wenigen Fachkräfte, die ihr sowieso überkommt. Gut, das war ein kurzer Einschub. Wir gehen jetzt noch schnell zu einem anderen Thema, Campaigners. Campaigners, tut mir leid, eben nicht Campaigners, sondern Campaigners. Ich muss ehrlich sagen, es tut mir leid, Marcel Schuller. Der Name ist nicht gut. Aber es ist eine super, super Firma. Und Dominik, warum ist das eine gute Firma?
Ja, weil sie ziemlich viel grosse Mandate bereits hat und Erfahrung hat, wie man eben Kampagnen macht oder Campaigns macht. Die Campaigners, die wissen, wie das geht. Zum Beispiel Allianz Sicherheit, zum Beispiel Kompass oder auch im 2023, 11 Wahlkämpfe sind durchgeführt worden. Darum, wer sich überlegt, in 500 Tagen sind Wahlen in diesem Land. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um eine gute Kampagne anzufangen, mit jemandem zu planen, der eben rauskommt. Und darum hören Sie jetzt gut zu.
In knapp 500 Tagen sind eidgenössische Wahlen. Ich heiße Marcel Schuller und bin der Gründer von der Politagentur Campaigners. Letztes Mal haben wir 11 nationalen Ständeratswahlkämpfe begleitet. Ich werde darum oft gefragt, was macht eine gute Kampagne aus? Das sind 3 Quick Wins für deine nächste Kampagne. Programmatische USP, nicht 0815 Politik, Wo hebe ich mich ab? Wie schaffe ich Wiedererkennung, beispielsweise mit einem Claim, der bleibt und nicht drei Adjektiv, bodenständig, dynamisch irgendwas? Zweitens, Netzwerk, Netzwerk, Netzwerk. Jetzt schon andere Ortsparteien besuchen, die Parteibasis ist die wichtigste Basis. Drittens, Produkte müssen gut sein. Wer Ambition und Professionalität ausstrahlen will, muss das auch im Flyer und der Plakatgestaltung zeigen. Da geht es um Details. Wie gross ist der Kopf? Wo ist der Schnitt? In den Shownotes findest du einen Link zu meinem Kalender. Gern schaue ich mir auch deine nächste Kampagne an. Ich freue mich auf dich.
Gut, wir gehen zu der Abstimmung. Wir haben es jetzt schon ein bisschen angezogen. Andreas Glarner, SVP-Nationalrat, einer der beliebtesten Nationalräte bei der Linken. Nein, ironisch, sie hassen ihn. Hat er wieder einen Vorschlag, wo sie wahrscheinlich wieder hassen. Dominik, um was geht's?
Ja, nein, aber er ist einfach konsequent. Ich muss wirklich sagen, er fordert, dass der Asylverteilmodus, der Schlüssel, wie man Asylbewerber verteilen, dass der Abstimmungsergebnis vom letzten Sonntag angepasst wird. Oder? Also das heisst, dass dort ganz besonders viele Asylbewerber einquartiert werden, wo man dafür war, dass es weiterhin eine höhere Zuwanderung und Ausländer Anteil hat. Also überall dort, wo man Nein gestimmt hat, erfordert das und er sagt, ja, mit Recht sagt er, Föderalismus ist ein Erfolgsrezept von der Schweiz und wenn die wirklich Zuwanderung wollen und das ist ja von verschiedenen Leuten, zum Beispiel von Gerry Pfister, Ex-CVP und oder Mitte Präsident gesagt worden, sei ja typisch, dort, wo es viele Ausländer hat, dort sei man eben auch Nein gestimmt. Ja gut, dann kann man dort noch mehr Ausländer anzutun. Und das soll man so machen. Die Motion hat er heute eingereicht. Das ist ja auch teilweise gesagt worden. Zum Beispiel von Marcel Dettling im Bern einfach Spezial mit mir hat er auch gesagt, ja, man muss jetzt schon überlegen, wo dass man die nächsten Bundesasylzentren baut. Eher dort, wo es eben ein Nein gibt.
Genau, also Basel-Stadt zum Beispiel, wo unglaublich stark zugestimmt hat und so wahnsinnig stolz ist, dass sie so wahnsinnig diverse sind. Wir haben alle in Basel geschafft, also so diverse ist es auch wieder nicht. Sie wissen nicht einmal, wo das Elsass ist. Nein, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Nein, aber der Punkt ist völlig richtig. Warum sollen eigentlich die so stolz sind darauf, dass sie so irrsinnig viele Ausländer haben und so das Gefühl haben, sie sagen so viel toleranter als die Nazis in der Innerschweiz und in der Ostschweiz, wieso sollen die nicht ihren Wort auch Taten folgen lassen? Klar, auch Genf ist doch ein Kandidat, die ganze Romandie, genau. Die ja auch nie Asylbewerber ausschafft, wie sie so gerne
genau,
haben, wie
genau.
Sie es irrsinnig finden, wie sie es super finden. Jeder Dieb aus Afrika ist doch ein Gewinn fürs Welschland. Dann schaut doch, wenn sie noch mehr bekommen von diesen Dieb aus Nordafrika, die noch so gerne haben. Algerien, Marokkaner, Tunesier. Gehen auf Lausanne, dort ist schön. Dort sind die Linken und haben Freude an euch. Sie lassen sich gerne beklauen. Sie können ja so Scheiss beklauen, die Linken. Das ist ja ein anderes Thema. Gut, Dominik.
Aber es ist noch interessant. Mich nimmt es ein Wunder, weißt du, wie Linksgrün abstimmt. Oder? Sie können ja einem Vorstoss von Andreas Glarner nicht zustimmen. Oder? Und das wird dann sehr interessant, weil letztlich ist das, es ist eben schon ein bisschen stichhaltig. Tun wir doch die Asylbewerber dorthin, wo es offensichtlich mit Asylbewerbern kein Problem gibt. Wir wollen ja auch kein Problem im Asylbereich.
Er wird chancenlos bleiben, weil man natürlich das dummes Zeug findet und das Gefühl hat, das ist ganz gemein. Er wird chancenlos bleiben an die FDP und Mitte werden sicher das nicht richtig finden. Ich finde auch den Gerrit Pfister herzig, Kanton Zug, der ja nochmal Expats hat. Vielleicht müsste man dort auch in dieser schönen Stadt Zug, die ich so liebe, mal ein paar Asylbewerber oder nein, besser noch am Egerisee. Dort das Bundesasylzentrum. Zack! In Egerisee, neben all den Expats, die ihre Villen dort aufgezogen haben. Hey, hört auf mit dem Blödsinn. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Wir haben es schon ein paar Mal müssen, gestern schon anziehen, die Atomdebatte im Parlament. Nicht ganz erfreulich, heute wieder ein bisschen halb erfreulich. Dominik, was ist der Stand?
Ja, aber gestern hat der Nationalrat für eine Rückweisung votiert mit 100 zu 97 Stimmen. Enorm knapp. Der Grund ist die Mitte. In der Mitte haben 25 Vertreter für die Rückweisung am Bundesrat geschickt, die komplett irre ist, also man sollte dort abklären, wie es denn mit der Finanzierung von einem neuen Atomkraftwerk wäre. Und das, obwohl man ja gar noch nicht weiss, was für ein Typ, was die Kosten sind. Also es ist wie irgendwie, Ihr würdet euch müssen überlegen, wie ihr das nächste Auto kauft, aber ihr wisst noch nicht, ob ihr irgendein Fiat Punto postet oder einen Ferrari. Und trotzdem müsst ihr euch das überlegen. Der Auftrag ist einfach eher, da geht es nur darum, das, den Gegenvorschlag zu verhindern. Und Mitte ist auf das links-grüne Spiel willentlich reingekommen. Auch vernünftige Leute, sagen wir wie ein Leo Müller oder ein Pius Kaufmann, beide aus Luzern, die eigentlich nicht auf linke Rezepte reingekommen. Nur sechs. Sechs sind standhaft geblieben und die dürfen wir loben. Das ist der Sidney Kamezin aus dem Wallis, der Andreas Meyer aus dem Aargau, der Nicolo Paganini aus St. Gallen, der Thomas Rechsteiner aus Appenzell-Innerrhoden, der Markus Ritter aus St. Gallen und der Benjamin Roduit. Jetzt muss ich gerade überlegen, ich glaube, das ist auch Wallis, aber jetzt bin ich gerade nicht mehr ganz sicher. Aber die sechs sind standhaft geblieben, der Rest ist alles auf das links-grüne Spiel reingefallen. Heute Morgen dann, die Retourkutsche, die Energiekommission vom Ständerat hat sofort wieder eine Sitzung angesetzt und das sofort auch wieder traktandiert im Ständerat. Und dort hat man gesagt, wir bleiben dabei. Es war noch deutlicher gewesen, dort irgendwie 25 zu 16. Wir bleiben dabei, wir wollen das Neubauverbot streichen. Und man hat aber, so ein bisschen als Kompromiss, hat man gesagt, ja gut, komm, Albert Rösti, wir fordern dich auf, bis Ende Jahr über die Finanzierung einen Bericht zu machen. Und der Albert Rösti hat im Rat gesagt, jawohl, ich mache das sowieso. Aber jetzt die ganze Geschichte, da der Gegenvorschlag wegen dem zu bremsen, das will man nicht machen. Natürlich, weil die Zeit auch drängt. Es ist natürlich so. Jetzt ist die Frage, morgen tagt, wenn ich es richtig informiert bin, die Energiekommission vom Nationalrat und dann kommt es entweder morgen oder am Donnerstag wieder im Nationalrat. Und du musst dir vorstellen, es ist wirklich ein Krimi, es müssen nur zwei von der Mitte müssen ihre Meinung ändern, zum Beispiel wegen der Zusicherung von Albert Rösti, und dann ist die Rückweisung endlich vom Tisch, wo der Linksgrüne fallen ist.
Es ist ja auch wirklich sachlich, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, es ist ja sachlich wirklich absurd. Es geht ja nur um das Technologieverbot. Es geht ja nicht darum, ob man eine Technologie wie man sie finanzieren kann. Es geht nur darum, wollen wir ein Technologieverbot in der Verfassung oder nicht. Und nachher können wir immer noch tausendmal darüber abstimmen, ob man ein AKW dann irgendwann einmal baut und wie man das finanziert. Und dann kann man ja zum Schluss kommen, ja, es ist uns teuer. Und dann sagen wir, nein, aber es geht nicht um das. Es geht nicht um ein neues AKW. Es geht um das Technologieverbot, das man unbedingt aufheben sollte. Übrigens auch wichtig wegen der Forschung. Es ist enorm wichtig, dass die Schweiz wieder forschen auf diesem Gebiet. Das ist auch so unehrlich von den Leuten, die einmal so sagen, zum Beispiel, ja, GLP sind ja so viele Leute, die sagen, ja, also zum Beispiel Grossen, wo wir ja sehr schätzen. Ehrlich gesagt. Aber Jürgen Grossen ist auch einer, der sagt, ja, wenn dann Technologie sich entwickelt, dann sind wir vielleicht schon dafür. Ja gut, dann lasst doch die Technologie uns entwickeln und dann könnt ihr immer noch sagen, wenn es teuer ist. Aber also, es ist wirklich also ein lächerlicher Unterzug von der Linken und das mit in dem Erlegen ist teilweise tragisch, weil teilweise gewisse Leute durchaus für AKW sind und das nicht gecheckt haben, was da dahinter steckt. Ja, Dominik?
Ja, wir haben dann auf nebelspalter.ch die absurdesten Aussagen aus der Atomdebatte gebracht. Ich soll da jetzt nicht alle bringen, aber zum Beispiel Manuela Weichelt, Grüne aus Zug, ist mit Jodtabletten ans Rednerpult gegangen, ist dann von der Vizepräsidentin Farah Rumi, eine Sozialdemokratin, sofort ins Enkel gestellt worden, es sei verboten, Gegenstände ans Rednerpult mitzunehmen. Der Alois Huber, SVP Aargau, hat dann gesagt, ja, also Manuela Weichelt hätte angesichts von dieser absurden Debatte wohl lieber Kopfweh-Tabletten mitgebracht. Das finde ich eine ganz gute Reaktion. Jacqueline Badran, ist auch noch, man kann nicht über so etwas reden, ohne dass Jacqueline Badran noch etwas sagt. Sie erinnert an ihre erste Anti-AKW-Gösgen-Demo 1997. Da sei ihr ein Typ mit einem Megafon aufgefallen, der sehr vertrauenswürdig war. Sie hat nicht gesagt, sie hätte sich in den verliebt. Nein, bei Gott nicht, weil es sei der Filippo Lüthenegger gewesen, der jetzt in der Atomdebatte auf der anderen Seite ist. Da siehst du den Unterschied. Es gibt Leute, die mit dem Alter gescheiter werden und es gibt Leute, die so bleiben, wie sie sind.
Bist du sicher, dass sie gesagt hat 1997?
1977? Oh, ich habe es falsch. Eben. Jawohl.
Nein. Weil Filippo ist dann schon Arena-Moderator.
Nein, natürlich nicht. Entschuldigung.
Ich bin nicht dran, nie dort in dieser Demo, weil es ist ein berühmtes Foto von Filippo Lüthenegger, wo er dort steht mit dem Megafon. Es nimmt mich wirklich Wunder, ob Jacqueline Badran zufällig wirklich genau an dieser Demo war, wo das berühmte Foto gemacht worden ist. Also wenn man sonst ihre Argumente und ihre Belege anschaut, ist auch sehr viel Fantasie einmal dahinter. Das Gefühl, Also, ich muss mal den Filippo fragen, ob er sich erinnern kann, ob er Jacqueline Badran dort gesehen hat. Gut, gehen wir zum nächsten Thema, ganz interessant. Ich habe es heute im Memo schon rausgestrichen. Jetzt hat es auch den Tagesanzeiger herausgefunden. Ivan Stettler, ein guter Kollege von uns, ehemaliger Kollege, ein genauer, präziser, guter Journalist. Mitty hat wirklich unglaublich auf den Sack bekommen am Sonntag und es wird enorm verschwiegen, auch im Bundeshaus wird verschwiegen. Und es hängt natürlich viel davon ab, weil Mitty ist ja angetreten mit der Vorstellung, Fusion mit der BDP, das macht uns zu einer grossen Partei, die auch wieder zwei Sitze im Bundesrat kann reklamieren kann. Dominik, was sind da die wichtigsten Punkte?
Ja, aber wir haben den Absturz haben wir ja schon besprochen gestern und es ist, weißt du, es ist ein bisschen, wenn du den Grossbogen anschaust, ich habe heute auch mit ein paar Leuten aus der Mitte geredet, oder? Der Grossbogen ist ja der, die Partei hat eigentlich nie, es war immer eine Milieupartei gewesen und auch eine Milieupartei geblieben. Sie hat dann immer weniger Erfolg gehabt, weil sie einfach nur noch Milieu war. Dann hat man den Gerhard Pfister hat man zum Präsident gewählt und wir Naivlinge haben das Gefühl gehabt, jetzt kommt irgendwie wie eine liberal-konservative Wiedererweckung. Also jetzt gibt es dann eine Partei, die ein Programm hat. Das ist am Anfang, wenn du dich erinnerst, hat das der Gerhard Pfister auch probiert. Nach dem ersten so ein bisschen Misserfolg hat er dann gekehrt, er hat dann eine neue Generalsekretärin bekommen, Gianni Aluzio, wo jetzt befördert worden ist an die Spitze vom Bundesamt für Kommunikation, wo eigentlich eine Linke war. Und von dem Moment an hat er auch gekehrt, er hat dann einfach die alte Politik, wo einfach heisst, so, ja, wir Mitte, wir sind für den Zusammenhalt von der Schweiz und darum haben wir kein Programm, oder? Das hat man weitergeführt. Und auch der Philipp Bregi, der Nachfolger von Gerhard Pfister, macht das weiter bei Problemen, wo man irgendwie gespalten ist, tut man sich einfach ducken. Zum Beispiel bei dieser Atomdebatte ist immer gespalten und so weiter. Und das führt jetzt aber dazu, dass man halt völlig profillos ist. Und ich glaube wirklich, das ist der Kern vom Problem, ist, dass man sich dann mit der BDP zwar irgendwie so ein bisschen einen Boost verschafft hat, einfach so ein bisschen einen Milieuboost in drei Kantonen, in Graubünden, in Glarus und in Bern, aber dass der jetzt Ende ist. Du kannst, Gott sei Dank, glaube ich, in diesem Land nicht überleben als profillose Partei. Das finde ich eigentlich eine Erkenntnis vom Sonntag und das finde ich gar nicht so schlecht.
Das ist das eine. Und das andere ist eben, wenn man anschaut, Graubünden und Glarus ist wirklich interessant, sind ja beides Kantone gewesen, wo früher noch Demokraten stark gewesen sind. Die Demokraten sind nachher aufgegangen in der SVP, Anfang 70er Jahre. Demokraten sind eigentlich immer ein bisschen linker gewesen als die damalige BGB. Also das sind ja eigentlich ursprünglich Linksfreisinnige gewesen, die sich abgespalten haben vom Freisinn. Jetzt, wie ist es weitergegangen? Die Demokraten irgendeinisch bleiben die SVP Graubünden oder SVP Glarus und dann bei der ganzen Wittmer-Schlumpf-Auseinandersetzung gründet die eigentlich eine neue Partei. Oder die kantonale Bündner SVP, das ist ja interessant, die ist ja gar nicht mehr da gewesen. Oder, wo man Wittmer-Schlumpf ausschliessen wollte, das ist auch noch eine interessante Geschichte, hat die SVP gesagt, jetzt wollen wir die ausschliessen. Und dann haben sie das beschlossen. Aber dann hätte das müssen die kantonale Partei machen, weil man ist ja immer, das ist übrigens bei allen Parteien, also bei der bürgerlichen, sagen wir es mal so, ist man ja Mitglied in einer kantonalen Partei. Es gibt nicht eine nationale Parteimitgliedschaft oder nur ganz wenige. Und dann haben die Bündner, die SVP hat sich geweigert, Wittmer-Schlumpf auszuschliessen. Und deshalb hat man sich so BDP formiert und es hat keine SVP nicht gegeben. 18 Jahre später ist die SVP, die von null gestartet ist, die stärkste Partei geworden. Das ist unglaublich. Also der Erfolg ist unglaublich und da muss man vielleicht auch mal rausstreichen. Magdalena Martullo spielt eine Riesenrolle, dass die Bündner SVP so eine unglaubliche Renaissance erlebt hat. Sie hat die Partei eigentlich im Hintergrund geführt, natürlich auch finanziert, das ist klar, das spielt auch eine Rolle. Aber es ist eine unglaubliche Leistung, dass man von 0 auf 100 kommt. Warum erzähle ich das alles? Weil BDP offensichtlich in Graubünden, das ist der Grund, warum jetzt die Mitte zusammengebrochen ist. BDP, die Leute gehen zurück zu der SVP. Und wieso gehen sie eigentlich zurück? Weil sie nämlich Reformierte sind. Ich glaube, was extrem unterschätzt worden ist, und es ist lustig, dass gerade der Gerry Pfister, der so ein Kulturkatholik ist, gemeint hat, der könne das überwinden. Ich meine, im Bündnerland ist der Gegensatz zwischen Reformiert und Katholisch sogar heute noch wirklich wichtig. Und da vielleicht auch noch eine Anekdote, die mir der Christoph Blocher erzählt hat, und die ist wirklich lustig. Die Bündner Zeitung ist ja die reformierte Zeitung und Bündner Tagblatt ist die katholische. Und dann hat ja der Christoph Blocher Bündner Tagblatt einmal gekauft, um es zu retten. Und dann haben ihm Leser gesagt, Das Bündner Tagblatt ist gut. Wenn es Bündner Zeitung gekommen wäre, dann hätte ich nicht mehr meine Schwelle. Ich hätte meine Schwelle müssen nachher putzen, weil ich will kein reformiertes Blatt auf meiner Schwelle. Also von dem her, die CVP oder die Mitte hätte nicht können zum Erfolg kommen. Und ich glaube, für die Bundesratswahlen, Dominik, wird das Auswirkungen haben. Die FDP kann sich vielleicht jetzt langsam zurücklehnen. Was meinst du?
Ja, sie muss halt eben auch. Sie muss programmatisch auch schärfer werden. Oder es gibt natürlich bei der FDP auch die Unschärfe, der Kurs, den man nicht richtig weiss, wodurch. Ich glaube, dort gibt es sehr viele Sachen zu machen. Ich meine, der Thierry Burkhardt hat dort den Kurs einmal geleitet. Eigentlich haben Vinzenz Stauffacher und Benjamin Müllemann ja gesagt, wir fahren den Kurs weiter. Also das machen sie zum Beispiel in der Energiepolitik sehr gut. Bei Europa ist aber die Partei komplett gespalten. Bei der Zuwanderung auch, zwischen denen, die gar nichts wollen und etwas wollen machen. Jetzt zum Beispiel eben im Asylbereich, aber auch vielleicht noch einen Gegenvorschlag einbringen zur Personenfreizügigkeit im Nachgang zur Abstimmung. Das werden die grossen bestimmenden Themen sein nächstes Jahr im Nationalratswahlkampf. Und wenn die FDP auch die Leute zum Beispiel in Ständerat bringen, zum Beispiel im Kanton Zürich, oder, dann kann man nicht irgendwie gegen Stände mehr, man kann nicht den Hans-Peter Portmann bringen, weil ein FDPler wird nur gewählt mit Hilfe der SVP. Und dann müsste eben die FDP schon halt eine richtig bürgerliche Partei werden und ein bisschen das Ausschwenken nach links. Gerade auch wegen dem Fraktionschef Damien Gauthier, das ist halt schon wahnsinnig schwierig. Also, darum, ich würde es noch nicht so optimistisch sehen. Da ist Klärungsbedarf in der FDP, da muss man diskutieren. Was ist eigentlich liberal? Was heisst eigentlich, wenn man gegen den Staat und seine ausufernden, sein Leviathan antreten? Was bedeutet das denn konkret? Da gibt es zaghafte Versuche, auch die gerade im Asylbereich etwas zu machen. Aber das muss dann schon noch breiter bekannt werden. Da braucht es eine grössere Linie, damit die FDP gerettet wird.
Genau, oder ein anderes Szenario, das eben auch möglich ist, ist, dass die Mitte verliert in den nächsten Wahlen.
Ja.
Eben wegen GDP-Effekt.
Alles möglich.
Und dass die FDP auch verliert. Und nachher sind die beide, sagen wir jetzt mal, beide auf 11%. Dann muss man darüber diskutieren, warum nicht die SVP, die wahrscheinlich dann über 30% kommen, nicht 3 Sitze haben, oder? Dass man eigentlich sagt, die Mitte hat einen Sitz, die FDP hat einen Sitz, die SVP hat 3 Sitze. Das könnte meiner Meinung nach auch mögliche Szenarien sein, aber natürlich die anderen Parteien werden sich dem total verschliessen.
Oder? Und Medien auch.
Medien natürlich auch, aber eigentlich werden das im Prinzip viel konkordanter. Gut, das ist das Team von Bern einfach an dem 16. Juni 2026. Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Ganz wichtig, am Donnerstag haben wir noch ein Event, einen grossen Event in Niedergösgen. Dominik, um was geht's?
Ja, kommen alle auf Niedergösgen am Donnerstag. Die Türöffnung ist um 17:30 Uhr. Anfangen tut es am 6 Uhr. Niedergösgen liegt zwischen Olten und Aarau, ist gut erreichbar. Nahe bei der Autobahn. Der Anlass ist etwa so um 8:15 Uhr fertig. Wir diskutieren über den Rahmenvertrag, natürlich auch im Licht vom Abstimmungsergebnis vom Sonntag, bedeutet jetzt, dass die Befürworter können durchmarschieren können. Was steht eigentlich drin? Ich bin immer noch überzeugt, auch nach diesen Umfragen heute. Oder? Wir müssen halt über Details reden. Wir müssen reden, was die Auswirkungen wirklich sind. Das machen wir am Donnerstag, 17:30 in Niedergösgen. Kommen alle vorbei. Der Markus ist dabei, ich bin dabei, der Olivier Kessler vom Liberalen Institut und der Matthias Borner, SVP-Kantonsrat Solothurn. Das ist eine Veranstaltung von der SVP Solothurn in Arbeit mit dem Nebelspalter.
Mit seriöser Tragwerksplanung schaffen wir die Grundlage für kostenoptimiertes und nachhaltiges Bauen. Setzen Sie auf Kompetenz und Erfahrung mit Jerick Partner, Ihrem Experten für Hoch- und Tiefbaustatik. www.jerickpartner.ch, damit auch Ihr Projekt erfolgreich und sicher wird.
So, das ist es. Und wie immer gilt, könnt euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links sind. In dem Sinn, bis morgen, gleicher Kanal, gleiche Zeit.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch